Dauert noch einen ganz kurzen Moment, bis die Präsentation auch da ist. Da ist sie, genau. Liebe Gemeinde, der Überlieferung nach ist es übermorgen, 500 Jahre her, dass Martin Luther 95 theologische Thesen auf ein Plakat geschrieben hat, es sich unter den Arm genommen hat, zum Tor der Wittenberger Schlosskirche gemarschiert ist und es dort angeschlagen hat. Und es war sozusagen der öffentliche Startschuss der Reformation, also der Reformation als eine breite und in der Öffentlichkeit stattfindende Bewegung. Auch wir als Baptistengemeinde stehen in der reformatorischen Tradition. Denn viele theologische Erkenntnisse, die die Reformation hervorgebracht hat, die prägen uns auch heute als Gemeinde. Und daher beschäftigen wir uns gerade in einer kleinen Predigtreihe mit den vier theologischen Grundsätzen, die von Beginn an zu den reformatorischen Grundsätzen oder zum Denken gehörten. Das erste, das hat Jörg auch gerade schon erwähnt, allein Christus ist es, der durch seinen Tod am Kreuz die Schuld der Menschen vor Gott gesühnt hat. Oder auf Latein, solus Christus. Als zweites, allein die Schrift ist es, die uns Zeugnis gibt von Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Auf Latein, sola scriptura. Drittens, allein der Glaube an bzw. das Vertrauen auf Christus ist es, das dem Menschen Anteil gibt an dem rettenden Handeln Christi. Sola fide auf Latein. Und viertens, allein die Gnade Gottes ist es, dass Gott die stellvertretende Sühne Jesu Christi uns Menschen als Gerechtigkeit anrechnet. Sola gratia. Letzte Woche haben wir uns, wie gesagt, schon mit dem Grundsatz Solus Christus beschäftigt und heute in der Predigt soll es über den Grundsatz Sola Scriptura gehen. Bereits ganz früh in Luthers Denken findet sich die zentrale Vorstellung, dass allein die Bibel Norm des christlichen Glaubens sein kann. Und wir wissen aus der kirchengeschichtlichen Forschung, dass Luther immer wieder versucht hat, über seine theologischen Thesen, die er entwickelt hat, mit den Kirchenführern seiner Zeit zu diskutieren, auf Grundlage der Heiligen Schrift. Aber, und das ist euch sicherlich auch bekannt, das blieb den Reformatoren versagt. Lange Zeit, bis wirklich auch eine Auseinandersetzung von der katholischen Kirche mit diesen Thesen stattfand. Denn die katholische Kirche im Mittelalter betonte, dass die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte sowie die verschiedenen Konzile eine maßgebliche Rolle für das Verstehen der Bibel haben. Die Bibel wurde ganz selbstverständlich durch die Brille der Kirchenväter und der Konzilsbeschlüsse gelesen. Und auf diese Weise hatte zu Luthers Zeit die kirchliche Tradition von 1400 Jahren eine grundlegende Bedeutung dafür, wie in der Kirche zu Luthers Zeit Glaube gelebt und gelehrt wurde. Der Schlüssel zum Verstehen der Heiligen Schrift lag also in der Tradition. Nun gab es auch in der katholischen Lehrtradition immer wieder unterschiedliche und zum Teil auch widersprüchliche Standpunkte. Und an diesem Punkt spielte die Macht und die Vollmacht des Amtes in der Kirche eine wichtige Rolle. Spätestens der Papst als höchste kirchliche Instanz entschied in Streitfällen darüber, welche kirchliche Tradition nun die richtige theologische Erkenntnis in sich trägt und die dann für das kirchliche Lehren und Handeln angewandt werden darf. Durch sein Theologiestudium und den Zugang zu den Heiligen Schriften selbst stellte Luther fest, dass es zum Teil einen heftigen Widerspruch gab zwischen dem, was er in den Heiligen Schriften selbst lesen konnte und dem, was die kirchliche Tradition daraus gelesen hat. Und Luther entwickelte die Überzeugung, dass Menschen natürlich irren können, dass auch kirchliche Würdenträger und Konzile irren können. Und ihn prägte zeitlebens die feste Überzeugung, dass theologische Diskussionen und Streitigkeiten allein im Lesen und Diskutieren über die Heilige Schrift selbst entschieden werden müssen. Vor allem der kirchliche Ablasshandel führte Luther vor Augen, wie sehr es der Kirche möglich war, die Gläubigen von der Kanzel aus zu manipulieren, weil ja niemand die Möglichkeit besaß, kirchliche Lehre und Verkündigung an der Schrift selbst zu überprüfen. Und Luther entschied sich, diesen Missstand zu beheben. Denn omnis scriptura divinitus inspirata utilis est, ad docendum, ad argumentum, ad corripiendum, et erudiendum in justitia. Ihr guckt so ein bisschen, ach ja, so, Entschuldigung, ja, mit den Lateinkenntnissen, das war ja das Problem. Ich versuche es nochmal, ja, okay, genau. Pasagrafetio pneustos kai ophelimus, pros didaskalian, pros elegmon, pros enotosin, pros paideian enten dikaiosyne. Ist das? Ja, okay. Griechisch auch nicht, ja? Ja, gut. Liebe Gemeinde, darin liegt ein wesentlicher Gewinn der Reformation für uns heute. Dass wir die von Gott eingegebenen Schriften, die nützlich sind zur Lehre und zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung, zur Gerechtigkeit, wie es in 2. Timotheus 3,16 heißt, dass wir sie selbst lesen und verstehen können. Die Übersetzung der Bibel in eine allgemeinverständliche Sprache einerseits und die gleichzeitige Massenverbreitung durch Nutzung des Buchdrucks, die haben den Gläubigen zu Luthers Zeiten neue Horizonte für ihren Glauben eröffnet. Seit der Reformation ist den Glaubenden das Wort Gottes nicht mehr nur durch die Predigt von der Kanzel oder aus dem Mund der kirchlichen Führer hörbar. Es ist lesbar geworden. Und damit wurde ein gewichtiger Filter ausgeschaltet, der das Wort Gottes in bestimmter Weise gefiltert, vereinseitigt und auch beschnitten hat. Heute haben Milliarden von Menschen die Möglichkeit, die Bibel in ihrer eigenen Sprache zu lesen. Das mal nachgeschlagen, 79% der Weltbevölkerung können die komplette Bibel aus Altem und Neuem Testament in 648 Sprachen lesen. Und das Neue Testament ist darüber hinaus noch einmal mehr in etwa mehr als 1400 Sprachen übersetzt. Und es kommen nochmal Übersetzungen einzelner Bücher hinzu, ungefähr 1150 Teilübersetzungen. Allein für unsere deutsche Sprache gibt es aktuell rund 35 verschiedene Bibelübersetzungen oder Bibelübertragungen zu kaufen. Es ist ein Privileg, dass wir so aus dem Vollen schöpfen können, um in der Bibel zu lesen und darin Gottes Ansprachen, Gottes Wort in unser Leben hinein zu erfahren. Und gleichzeitig liegt darin auch eine große Verantwortung und eine große Herausforderung. Denn die bleibende Herausforderung der Reformation ist es, dass jede Gemeinde von der Heiligen Schrift her begründen und immer wieder an ihr überprüfen muss, was sie glaubt, was sie über Gott lehrt und was sie im gemeindlichen Leben und in die Öffentlichkeit hinein tut. Und ebenso steht jeder einzelne von uns als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu in der bleibenden Herausforderung, immer wieder an der Heiligen Schrift zu orientieren und zu überprüfen, was wir Einzelne über Gott denken und sagen und was wir aus unserem Glauben Herrn Christus heraus handeln und wie wir leben. Und ich benutze hier bewusst das Wort Herausforderung. Denn wenn ich mir unseren gemeindlichen Veranstaltungskalender anschaue, wenn ich mir meinen eigenen Alltag vor Augen führe und daran denke, wie ausgelastet viele von uns in beruflicher und familiärer Hinsicht sind, dann dürfen wir uns eingestehen, es ist im Großen wie im Kleinen eine Herausforderung, sich selbst und wir uns als Gemeinde intensiv von der Heiligen Schrift her selbst zu reflektieren, zu hinterfragen, aber auch zu ermutigen und manchmal auch korrigieren zu lassen. Ich bin überzeugt davon, wir alle teilen einerseits die Erfahrung, dass das Lesen in der Bibel uns bereichert hat, dass es uns getröstet hat und schon manches Mal ganz neue Perspektiven in unserem Glauben eröffnet hat. Und wahrscheinlich teilen die meisten von uns ebenso die Erfahrung, dass wir gescheitert sind und immer wieder scheitern gegenüber diesem altbekannten Ideal, man müsse doch jeden Tag intensiv in der Bibel lesen, über Gottes Wort nachsinnen, mindestens 30 Minuten. Ich bin fest davon überzeugt, wir müssen es nicht. Es braucht nicht das tägliche Glaubenswerk der Bibel lesen, damit Gott uns gnädig bleibt und damit wir auf dem Weg in den Himmel nicht stehen bleiben. Und hier nehme ich schon mal einen Aspekt von Sola Gratia vorweg. Entschuldigung, Janina. Aber genauso bin ich davon überzeugt, Bibellesen tut uns gut. Gott braucht unser Bibellesen nicht. Aber als Christen brauchen wir Gottes Reden zu uns, gerade auch durch die Bibel hindurch. Und die Erinnerung daran, dass Gott in der Vergangenheit schon oft intensiv durch die Bibel zu uns gesprochen hat, die kann uns motivieren, sich solche regelmäßigen Zeiten der Gottesbegegnung im eigenen Leben zu schaffen. Vielleicht geht es eben nicht jeden Tag, aber vielleicht jedes Wochenende oder einmal pro Woche. Ich denke, als Christen brauchen wir solche Zeiten der Begegnung mit Gott durch die Bibel hindurch. Darüber hinaus ist es eine gute Hilfe, Bibel in Gemeinschaft zu lesen. Zum Beispiel in einer Zweierschaft oder in einem Hauskreis. Denn gerade der Austausch mit anderen über Gottes Wort ist eine wichtige Hilfe für das Verstehen. Das gilt dann vor allem in den Situationen, in denen ein Bibelwort in uns Unverständnis hervorruft. Manchmal auch Widerspruch und Trotz und manchmal auch Unsicherheit und Angst. Die Herausforderung, Reden von Gott und Leben im Glauben immer wieder von der Heiligen Schrift her zu begründen, besteht aber genauso im Großen der Gemeinde. Auch wir als Gemeinde, als Gemeinschaft der Glaubenden sind unablässig herausgefordert, von der Bibel her zu begründen, was wir von Gott erzählen in unseren Gottesdiensten, in den Predigten, aber auch in den Veranstaltungen unserer Gemeinde. Und indem, wie wir als Gemeinde insgesamt nach außen handeln oder wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Als Gemeinde werden wir immer wieder mit Themen und Fragen konfrontiert sein, die mitten unter uns aufkommen oder die auch aus der Gesellschaft auf uns einwirken und an uns als Gemeinde herangetragen werden. Und dann sind wir als ganze Gemeinde herausgefordert, auf Grundlage der Bibel Stellung zu beziehen. Und solche Situationen gibt es auch in der jungen Geschichte unserer Gemeinde. Beispielsweise in der Frage der Mitgliedschaft von als Kind getauften Glaubensgeschwistern. Oder in der schmerzlichen Auseinandersetzung über das Thema Heiliger Geist. Als Gemeinde wissen wir, das Ringen um einen Konsens auf Grundlage der Heiligen Schrift ist je nach Thema ein emotional und zeitlich intensiver gemeindlicher Prozess. Und solch ein Prozess braucht Zeit und im Anschluss auch eine Phase, in der das Erreichte in das Leben der Gemeinde übergehen kann. Aber es gibt eben nicht nur die großen und gewaltigen Themen. Auch im Kleinen braucht es als Gemeinde immer wieder die Rückbindung und die Überprüfung an der Bibel. Vielleicht ist es die Art und Weise, wie wir als Gemeinde Gottesdienst feiern, Lobpreis machen. Vielleicht geht es ganz konkret um einzelne Aspekte des Gottesdienstes. Oder es geht um andere Dinge des gemeindlichen Lebens, die es vielleicht gibt oder auch nicht gibt, aber geben sollte. Die Gemeinde als Ganzes braucht tatsächlich eine kontinuierliche Rückkopplung an Gottes Wort. Und das muss mindestens durch die Predigten am Sonntag geschehen, aber genauso auch durch Formen, bei denen wir als Geschwister im Glauben im Gespräch über die Bibel sind. Auch hier haben unsere Hauskreise eine ganz wichtige Rolle in der Gemeinde. Aber auch Bibelstunden oder unser Predigt-Nachgespräch oder Gemeindeforen. Im gemeindlichen Leben gibt es vieles, was uns zur Gewohnheit wird oder geworden ist mit der Zeit. Das ist auch nicht grundsätzlich schlecht, weil es ja auch Halt und Orientierung gibt. Aber dort, wo solch eine regelmäßige Rückbindung von Gemeindeleben an die Bibel ausbleibt, da besteht letztlich die Gefahr, dass Gewohnheit des gemeindlichen Lebens zu Traditionen werden. Und auf einmal werden Dinge getan oder auch nicht getan, wird auf eine bestimmte Art und Weise von Gott gesprochen, weil es schon immer so war und nicht, weil es uns heute aus der Bibel so begegnet. Und dieser Gefahr zu begegnen, dass auf einmal Tradition über dem Wort Gottes steht, wie es uns heute aus der Bibel heraus anspricht, das ist eine bleibende reformatorische Herausforderung, die auch wir als ESG Kelkheim heute haben und die uns mitgegeben ist. Diese bleibende Herausforderung, persönliches wie gemeindliches Reden von Gott und persönliches wie gemeindliches Leben im Glauben, immer wieder von der Schrift her zu rechtfertigen, wird von einer zweiten bleibenden Herausforderung begleitet. Es ist die Herausforderung zu akzeptieren, dass Gott sich immer innerhalb der Geschichte offenbart hat und niemals außerhalb oder über der Geschichte. Gott hat sich zuerst selbst in seiner Schöpfung offenbart. Dort ist er erlebbar und entdeckbar. Gottes offenbarende Worte wurden von den Propheten des Alten Testaments in konkrete Situationen und zu konkreten Menschen gesprochen. Die Offenbarung Gottes schlechthin, nämlich die Offenbarung in seinem Sohn Jesus Christus als dem lebendigen Gotteswort, die geschah in die Geschichte der Menschen hinein. Gottes Kommen in die Welt hat einen konkreten Ort, eine konkrete Zeit in unserer Geschichte. Und ebenso sind alle biblischen Schriften ihrem Wesen nach geschichtliche Zeugnisse Gottes und Zeugnisse vom lebendigen Evangelium in Jesus Christus. Alle biblischen Schriften wurden von Menschen in einer konkreten Zeit zu einem konkreten Zweck und an konkrete Adressaten geschrieben. Und selbstverständlich dürfen wir darin das Wirken des Heiligen Geistes annehmen. Denn die frühen Christen haben durch die Schriften, die wir heute in der Bibel finden, Gottes Ansprache erfahren. Das haben die frühen Christen aber auch in vielen anderen Schriften, die im Urchristentum entstanden sind. Und es war ein langer Prozess innerhalb des Urchristentums, festzulegen, welche Schriften nützlich für den Glauben sind und welche nicht. Einige der Schriften im Neuen Testament wurden lange als nicht nützlich angesehen, zum Beispiel die Offenbarung des Johannes. Und von der Abfassung der ersten neutestamentlichen Schrift bis zu der Bibel, wie wir sie im heutigen Umfang haben, hat es gut 350 Jahre an Verständigung und Beratung gebraucht. Nicht ein vermeintlich göttliches Wesen der Schriften, wie etwa Fehlerlosigkeit oder Irrtumslosigkeit, waren für die frühen Christen Auswahlkriterien. Nicht göttliche Eigenschaften, sondern allein ihr Inhalt waren Auswahlkriterien. Von Bedeutung war, in welcher Form sind die Schriften Zeugnis für das Evangelium Gottes in Jesus Christus. Schon Martin Luther hat in einer seiner Hauptschriften Schon in einer seiner Hauptschriften hat Martin Luther diesen Wesensunterschied zwischen Gott und den Heiligen Schriften formuliert. Er schreibt in seiner Grundschrift über den unfreien Willen: Zwei verschiedene Dinge sind Gott und die Schrift Gottes. Nicht weniger als der Schöpfer und die Schöpfung zwei verschiedene Dinge sind. Die Autorität, ja, die Heiligkeit der Heiligen Schrift und ihre grundlegende Bedeutung für alle Glaubenden besteht nicht darin, dass sie göttliche Wesenszüge besitzt. Ihre Autorität besteht darin, dass Gott die in ihr gesammelten Schriften immer wieder benutzt hat und durch sie ganz persönlich in ihr Leben, Menschen in ihr Leben hinein angesprochen hat. Das bezeugen uns 1900 Jahre des christlichen Glaubens. Deswegen sind uns diese Schriften der Bibel heilig. Deswegen reden wir von der Bibel als die Heilige Schrift. Ebenso wie jede biblische Schrift Gottes Offenbarung in der Geschichte ist, so hat auch jede Gottesanrede, die wir durch die Schrift hindurch erfahren als Menschen, immer wieder einen konkreten Platz in der Geschichte. Wenn Gott zu Menschen redet, dann trifft die Menschen das in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur. Sie trifft auf bestimmte Fragen und Herausforderungen, auf bestimmte Prägungen und gesellschaftliche Konventionen. Und daher ist auch der Glaube der Christinnen und Christen, die auf Gottes Anrede durch die Heilige Schrift antworten, immer ein Glaube inmitten der Geschichte. Wenn wir auf die Kirchengeschichte zurückblicken, dann können wir feststellen, dass Christen die Ansprache Gottes durch die Schrift zum Teil ganz unterschiedlich verstanden und daraufhin auch sehr unterschiedlich Glauben gelebt haben. So einiges ist für uns Christen heute sehr befremdlich, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen. So sind wir schnell dabei, es als eine fatale Fehlinterpretation zu brandmarken, dass die Kirche des Mittelalters mit der Heiligen Schrift in der Hand und auf dem Herzen ihre Kreuzzüge führen konnte. Aber die Christen damals sahen das ganz anders. Sie empfanden ihr Handeln als im Einklang mit dem Wort Gottes. Es ist ein Beispiel, das deutlich macht, wie sehr die Geschichte, also eine jeweilige Zeit und ihre gesellschaftlichen Normen beeinflusst, wie gläubige Christen die Anrede Gottes durch die Heilige Schrift hindurch hören. Wie Auslegungstraditionen auch, ist auch die Geschichte jedes einzelnen Menschen, seine Prägung durch Zeit, Kultur und Gesellschaft, eine Art Filter, der das Hören der Anrede Gottes beeinflusst. Ich würde das an einem zweiten Beispiel noch deutlicher machen, das uns ja viel näher ist, das viel aktueller ist und uns alle in gewisser Weise betrifft. Gewalt in der Erziehung. Viele von uns haben in ihrer Kindheit Schläge als Bestrafung erlebt. Vielleicht nicht nur im Elternhaus, sondern auch in der Schule. Denn bis weit in die 1950er Jahre hinein war es ein gesellschaftlicher Konsens, dass Schläge als Erziehungsmittel angemessen und auch nützlich sind. Und Christen fanden dafür die Legitimierung auch in der Bibel wieder und fokussierten dafür sich vor allem auf Texte im Alten Testament. Zum Beispiel auf den bekannten Vers aus Sprüche 13, 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Unsere Gesellschaft hat sich in dieser Hinsicht in den letzten Jahrzehnten arg gewandelt. Und damit hat sich auch der Hintergrund verändert, von dem aus christliche Eltern in Fragen des Umgangs mit ihren Kindern jetzt in die Bibel schauen. Der kulturelle Filter hat sich verändert. Und erst dadurch wurde es Christinnen und Christen möglich zu entdecken, dass die Erziehung von Kindern auch von der Bibel her, von Christus her, ganz anders gedacht werden kann und sollte. Ich will damit deutlich machen, dass unser Denken und Handeln im Glauben aus dem Hören auf Gottes Anrede durch die Heilige Schrift hindurch immer inmitten der Geschichte stattfindet. So sehr wir im Hier und Jetzt, in unserer Kultur, miteinander um das richtige Hören und Verstehen von Gottes Reden durch die Schrift ringen müssen, so sehr sollten wir demütig und barmherzig sein mit denen, die vor uns Gottes Wort in ihrer Zeit und in ihrer Geschichte geglaubt und gelebt haben. Denn es ist äußerst wahrscheinlich, dass auch die Generationen nach uns mindestens ihre Stirn runzeln werden über das, was wir im Hören auf Gottes Wort geglaubt und gelebt haben. Vielleicht klingt das für manchen jetzt sehr demotivierend und auch beunruhigend. Das soll es keinesfalls. Und ich bin fest davon überzeugt, es braucht es auch nicht. Denn wenn wir zurückblicken auf 2000 Jahre Kirchengeschichte, dann entdecken wir in allen Höhen und Tiefen eine 2000-jährige Segensspur. Immer wieder hat sich Gott ganz in der Geschichte offenbart. Er hat die Heilige Schrift als ganz und gar geschichtliche Offenbarung immer wieder benutzt, um Menschen in ihrer Zeit anzusprechen und sie zum Glauben einzuladen. Und hier, das ist mein abschließender Punkt, das ist auch der kürzeste, hier liegt die bleibende Aufgabe der Reformation, die wir als Gemeinde haben und die jeder Einzelne von uns hat. Wir können darauf vertrauen, dass Gott uns auch heute, 2017, hier in Kelkheim, anreden will und anreden wird durch die Bibel. Und wir können darauf vertrauen, dass Gott nicht nur uns anreden möchte, sondern dass er genauso Menschen anreden möchte, die ihn noch nicht kennen. Und daher ist es unsere bleibende Aufgabe, das Reden Gottes, das wir im Lesen der Bibel erfahren, dass wir dieses Reden Gottes selbst zur Sprache bringen und für andere Menschen erfahrbar werden lassen. Das gilt für unser gemeindliches Leben, für unsere Gottesdienste. Es gilt aber auch ganz normal und ganz speziell auch für unser persönliches Leben und dafür, wie wir durch unser Denken und Reden und Handeln Zeugnis ablegen über unseren Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Mit der Aufgabe der Verkündigung und der Einladung zum Glauben in Wort und Tat ist eine Verantwortung verbunden. Im Blick auf die Geschichte Gottes mit seiner Kirche und den großen Unterschieden, wie Gottes Anrede verstanden und umgesetzt wurde, darf es uns nicht dahin führen, unbedacht und unreflektiert zu verkündigen. In dem Denken, Gott würde es ja schon richten. Heute können wir beispielsweise darum wissen, welchen Einfluss gesellschaftliche Normen, familiäre und auch gemeindliche Prägungen auf unser Verstehen des Wortes Gottes haben. Wir können darum wissen, dass unser Hören auf Gott durch Vorverständnisse geprägt ist. Und das gibt uns die Chance, bewusst nach Möglichkeiten zu suchen, eigene Vorverständnisse zu überwinden. Und ebenso wissen wir um den kulturellen und zeitlichen Kontext biblischer Texte und Aussagen. Und indem wir versuchen zu verstehen, was einzelne Texte und Aussagen in ihrer ursprünglichen geschichtlichen Situation sagen sollten, haben wir eine Hilfestellung dafür, diese Texte und Aussagen heute in unserer Zeit zur Sprache zu bringen. Verantwortliches Nachdenken über die Heilige Schrift und gemeinsames Ringen über das rechte Verstehen ist die bleibende Aufgabe, die wir als Gemeinde und als Einzelne durch die Reformation erhalten haben. Es ist die Aufgabe, Gottes Anrede, die wir selbst in der Bibel erfahren, zeitgemäß zur Sprache zu bringen. Und das dürfen wir tun in der Gewissheit und im Vertrauen darauf, dass Gott selbst durch unsere menschlichen Worte andere Menschen anspricht und sie zum Glauben einlädt. Amen.